Hallo, hier ist eine neue Folge von dem Podcast Artist Live und ich sitze hier bei Katharina von Koschenbar, einer Malerin, die mich sehr, sehr interessiert und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo Katharina.
Hallo Marita.
Katharina, wir fangen bei dir mal ganz von vorne an, das finde ich nämlich sehr interessant. Also vielleicht in der Schulzeit oder wo du anfangen möchtest, wann hast du die Kunst entdeckt für dich erstmal? Die Idee der Kunst, wie hat das alles angefangen bei dir?
Ja, das hat damit angefangen, dass ich immer sehr gerne gezeichnet und gemalt habe. Und für mich war das dann auch immer ein kleiner Ausbruch aus meinem Alltag. Ich bin ja in Katowice aufgewachsen, in Polen. Und da war es ja so, dass die Welt sehr grau war dort. Dadurch, dass es halt eben Kohleabbaugebiet war. Und ich kannte immer nur graue Häuser. Das war immer ganz, ganz furchtbar. Und dann bin ich, als ich 5 Jahre war, bin ich mit meinen Eltern nach Marokko gereist. Und dort habe ich auf einmal festgestellt, wow, das sind so Farben. Die Leute tragen farbige Gewänder, der Himmel ist blau. Und das hat mich, das Meer, das hat mich so beeindruckt. Und das wollte ich halt auch, das habe ich dann in meinen damaligen Kinderbildern aufgegriffen.
Das heißt, es war die Malerei. Du bist ja heute ja auch Malerin. Die Malerei war das, deine erste Berührung mit der Kunst. Damit hat alles angefangen.
Ja, damit hat alles angefangen,
tatsächlich. Und ist immer geblieben. Mhm, ja. Und dann hast du gemerkt, du malst gerne. Und das denken ja erstmal viele vielleicht von sich. Mhm. Aber dann hast du einen anderen Weg eingeschlagen.
Ja, tatsächlich. Ich bin dann, ich habe mich immer auch in der Schulzeit gerne mit Malerei auseinandergesetzt. Und dann hatte ich überlegt, ja, eigentlich ist es ja das, was ich am allerbesten kann. Alles andere war auch so lala, aber Malerei, das hat mir am meisten Freude gemacht. Und das, da hatte ich das Gefühl, da kann ich gut drin werden. Und dann habe ich mich an der Kunstakademie in Düsseldorf beworben. Und bin tatsächlich auch angenommen worden. Und dann habe ich angefangen, Malerei zu studieren.
In Düsseldorf?
In Düsseldorf an der Kunstakademie,
ja. Ja, und da hattest du ja auch, also du warst nachher auch Meisterschülerin. Also das ist ja, das sind ja bestimmte Etappen, die man da durchläuft. Mhm. Man studiert Kunst, du hast dich auf die Malerei spezialisiert und dann wird man Meisterschülerin. Oder wie, kannst du das mal ein bisschen...
Ja, also es ist so, damals, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, also damals, als ich es angefangen habe, geht man erstmal in so eine Art Orientierungsbereich, das sind 2 Semester. In diesen 2 Semestern probiert man sich aus. Man probiert alles Mögliche, Malerei, Bildhauerei, Skulptur und hat dann auch Professoren oder Helfer, die einem dann helfen oder Druckkunst. Und dann denkt man, okay, ich will dann eine bestimmte Sache mir rauspicken. Bei mir war es dann die Malerei. Und dann gibt es noch einen, und dann muss man sich erst einmal einen Professor suchen, der einen dann nimmt. Also es ist noch so ganz traditionellen Professorenklassen. Und es muss auch miteinander passen. Es muss halt, man muss auch zueinander passen. Macht keinen Sinn, bei jemandem zu studieren, wo man einfach so denkt, naja, ist irgendwie, funktioniert irgendwie nicht. Weil es ein sehr praktisches Studium ist, also einen Großteil der Zeit verbringt man in Ateliers und arbeitet. Und dann, so alle 2 Wochen gibt es dann ein Kolloquium, wo die Arbeiten besprochen werden. Und genau, und da habe ich mich für die Karin Risser entschieden, Professorin Risser, weil ich ihre Arbeiten besonders intensiv in der Farbigkeit fand, sehr flächig. Und sie hatte ein ganz tolles Kompositionsgefühl. Und da ich hatte immer so ein bisschen... ich habe immer in kleinen Formaten angefangen zu arbeiten und diese kleinen Formate, ich wollte in die Größe gehen und ich war mir aber unsicher auf dieser großen Leinwand und da habe ich gedacht, ja, sie kann das so toll, sie kann mir das beibringen und so war es dann auch. Also, und dann ist es ja so, dass man dann bei einem bestimmten Professor studiert, man kann dann auch den Professor wechseln, wenn man denkt, das wäre gut. Ich bin bei ihr geblieben und dann bekommt man, wenn der Professor denkt, man ist fertig mit der Arbeit, er kann einem nichts mehr beibringen, dann bekommt man den Meisterschüler verliehen. Das ist dann tatsächlich vom Professor eine Auszeichnung. Und danach, ein Jahr später, macht man in der Regel den Akademiebrief, das ist so dann der Abschluss der Ausbildung.
Und wie hat sich deine eigene Malerei verändert von deinem Anfang über das Studium hinweg bis heute?
Also Studium, ich war sehr flächig, lag auch vielleicht daran, dass ich halt eben bei ihr studiert habe. Sie war auch eine sehr flächige, arbeitende Malerin, die nicht so sehr in die, also fast schon grafisch, und nicht so sehr in die Struktur eines Stoffes oder eines Fells oder einer Schuppen, eines Tieres oder so reingeht. Und ich bin so nach und nach, hat mich dann auch die Struktur interessiert. Die Struktur von Stoffen. Ich habe anfangs viel Frauen mit Seidenstoffen oder so gemalt, wo wirklich mir es dann darum ging, halt dieses haptische des Stoffes auch darzustellen. Oder wenn es um Fell geht oder so, dass man es wirklich so, oder das ist Metallische von einem Fisch mit den Schuppen und den Reflexionen und oder Sand, es wirkt ja auch völlig anders wiederum als Satin oder so.
Mhm.
Und so habe ich mich so ein bisschen rangetastet an den Frauenakt. Also ich arbeite ja gegenständlich und ich fand es auch immer sehr interessant, also einfach der Körper, einen Körper darzustellen.
Mhm.
Und erst später bin ich dann von diesem Frauenakt, ich habe viel auch experimentiert, auch Frauenakte mit Stillleben, mit Fischen. Ich habe Fische auf Frauen draufgelegt und das Ganze erstmal fotografiert und dann gemalt. Was auch immer toll war, dass es tatsächlich Frauen gab, die es das dann gemacht haben, ne? Dass sie sich dann dahin gelegt haben und sie so ein totes Tier auf dem Körper haben legen lassen. Und so bin ich so peu à peu dann, und ich hatte immer so kleine Abstecher auch ins Wasser, weil das mich auch immer sehr fasziniert hat. So Tiere im Wasser. Ich habe so diese Kois gemacht im Wasser oder Schwäne. Und dann eben diese Reflexionen. Und das fand ich sehr spannend. Und jetzt im Augenblick ist es so, dass ich immer noch den Frauenkörper habe, aber eben im Wasser. Und ich finde das besonders spannend, weil je nachdem, wie die Person im Wasser steht oder am Wasser steht, das ganz anders sich verhält mit der Spiegelung. Entweder es spiegelt sich oder man sieht halt, wie der Körper sich durch die Reflexion auflöst im Wasser. Und da wird es schon fast abstrakt. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Mhm. Hast du deine eigene Note durch das Studium gefunden? Hast du das Gefühl, dass das Studium dir das Handwerk beigebracht hat und du die eigene Note auch ohne das Studium gefunden hättest? Oder wie,
ja.
Wie hat das miteinander zu tun, dass du dann die eigene Note und das Fachliche, dass das nicht verwässert, dass man nicht seinen Weg verliert, weil man denkt, man muss es richtig machen und verliert seine Freiheit? Wie funktioniert das?
Ja, das fand ich auch ganz Gute an der Professorin, bei der ich studiert habe, weil die auch immer Wert drauf gelegt hat und immer den Leuten gesagt hat, sie sollen nicht so arbeiten wie sie. Sie sollen halt sich selber das rausfinden, was sie interessiert. Und aber ich glaube auch nicht, dass ich so weit gekommen wäre ohne sie, weil ohne professionelle Anleitung, weil das ist dann doch so, also eben diese ganzen formalen Sachen, wie baut man ein Bild auf, wie komponiert man es, dass es spannend ist, dass es nicht in der einen Ecke langweilig ist und in der anderen Ecke also diese ganzen Dinge, und da muss man auch wirklich mit jemandem zusammenarbeiten, der auch malt und der auch in der Fläche sich auskennt. Und sie ist dann wirklich auch immer hingegangen und hat dann auch allein schon mit irgendwelchen Farbschnipseln, da war ein Gelb und das war nicht richtig, und dann ist sie hingegangen, hat dann auch geschaut, ja, ein bisschen kühleres Gelb wäre besser, und so lernt man, so Stückchen für Stückchen.
Also gibt es schon ein richtig und ein falsch und ein gut und ein schlecht, das gibt es schon. Oder ist im Namen der Kunst alles erstmal kreativ und...
Ja, das ist ja die Frage, wo man hin will. Ne?
Ja.
Also bei mir war es ja so, ich wollte ein gut komponiertes Bild, das den Betrachter auch interessiert und wo er auch drauf schaut. Und
Und dafür gibt es Regeln wahrscheinlich, wie beim Film oder so.
Ja.
Es gibt so bestimmte Regeln der Dramaturgie, damit man die Spannung hält und so. Und sowas gibt es auch für die Malerei. Es gibt bestimmte Regeln, die einfach dem Auge schmeicheln oder... Aber wenn man provozieren möchte...
Dann kann man das natürlich auch, aber man muss ja erstmal die Regeln kennen, finde ich. Mm. Und dann kann man immer noch sagen, ach, finde ich nicht gut, will ich nicht, ich will halt völlig was anderes machen.
Mm.
Und das ist ja... aber man sollte schon irgendwie, also finde ich, diesen Kanon so ein bisschen beherrschen. Weil also, dann kann man auch dagegen sein oder auch dafür.
Ja.
Das kann man dann ja... schauen.
Also ich finde, dass du ja eine ganz, ganz eigene Handschrift hast. Deine Bilder erkennt man sofort. Das sind Katharina von Koschenbach Bilder, die erkennt man sofort. Das ist eine ganz persönliche Note, was ich ja schon mal toll finde. Du bist wirklich unverwechselbar mit deinen Bildern. Und ich finde, dass du mit einigen Bildern auch wirklich eine Aussage hast. Die sind dann nicht nur schön. Ich erinnere mich zum Beispiel... das hast du mal vor vielen, vielen Jahren gemalt, mit der Heiligen, dass im Grunde genommen die heutigen Superstars unsere neuen Heiligen sind. So. Wie hieß dieses Bild noch? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Weißt du, welches ich meine?
Ja, ich hatte ja mehrere.
Da hast du gesagt, das wäre sozusagen, die Paris Hilton ist jetzt unsere...
das ist die Marmadonna gewesen.
Ja,
das
stimmt, genau. Das stimmt. Da fand ich die Aussage unheimlich interessant, dass du da mit deinem persönlichen Stil, ohne den davon abzukommen, plötzlich so eine politische Aussage auch gemacht hast, finde ich.
Ja, mich hat das auch sehr, sehr, sehr berührt oder mich auch ein bisschen schockiert, weil ich dann so junge Frauen gesehen habe, die sich sehr so ästhetisch an mir orientiert haben und ich mich einfach auch gefragt habe, warum finde ich die so gut? Ne? Mhm. Und so kam ich halt eben auf diese Idee, das zu kombinieren, halt eben die Ikonen heutigen und dann die heiligen Bilder.
Ja, und die Frau und das Wasser ist sowieso jetzt auch bei vielen deiner Malereien ein großes Thema. Ist das jetzt erstmal schön im Sinne von, ich betrachte das gerne, so wie du mit deiner Marokko-Reise und es tut mir gut und ich sehe Farben und Licht und Reflexion? Oder ist da auch irgendwas dahinter, was du unbedingt auch loswerden möchtest?
Ja, also für mich ist dieses Wasser auch einerseits, es ist einfach auch diese Vergänglichkeit, dieses sich immer weiter Verändernde. Und je nachdem, wie... das Wetter drumherum ist, es fließt alles, es ist nichts, ist wirklich festzuhalten. Und was ich halt wirklich wichtig finde oder wo ich auch immer denke, das ist so, der Mensch und das Wasser ist ja auch eine sehr, sehr intensive Beziehung. Und man denkt bei meinen Arbeiten dann auch immer, man sieht diese Frauen im Wasser und man denkt dann immer zuallererst, ja, es ist ein Urlaubsfeeling, man ist entspannt, dieser ganze Stress, den man im Alltag hat und die ganzen Verpflichtungen und die Erwartungshaltungen, die fallen von einem völlig ab und man ist einfach mal in diesem Wasser. Aber gleichzeitig hat dieses Wasser ja auch etwas Abgründiges, also ich stelle auch oft, nicht immer, aber ab und zu auch so wilde Tiere in die Reflexion rein, weil es ist nicht nur positiv. Also,
Aber es ist schon immer die Frau, die bei dir im Mittelpunkt steht.
Wobei ich jetzt in letzter Zeit auch angefangen habe, Männer tatsächlich zu malen.
Ja. Sind die schon fertig, die Bilder?
In dieser großen Arbeit, die ich jetzt letztens gemalt habe für diese Ausstellung, alles in Stadt am Fluss, Stadt im Fluss, da ist auch tatsächlich ein Mann dabei.
Da bin ich gespannt, habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Das zeige ich dir.
Ja, okay. Du hast ja unterschiedliche Orte, an denen du malst.
Mhm.
Also da lässt du dich ja wahrscheinlich auch inspirieren oder ziehst dich zurück, je nachdem.
Ja, also ich bin, ich arbeite in Brühl, ich arbeite in Düsseldorf und ich arbeite auch in Bremen an der Mosel.
Mhm.
Und ja, natürlich, das gibt einem viel Kraft und ich finde der Fluss,
ist da.
Der ist dann da und diese Landschaft, das macht schon was mit einem.
Ja.
Was ich auch toll finde, ist natürlich das Meer, weil viele meiner Vorlagen, die kommen halt aus dem Meer, also Frauen, die im Wasser stehen.
Und wenn du in deinem Atelier bist, dieses typische Bild, was man von einem malenden Künstler hat, dass er total verzweifelt ist und alles hinschmeißt, weil er enttäuscht ist von dem, was rausgekommen ist, oder weil die Inspiration auf einmal weggeht. Bist du eine glückliche Künstlerin oder kennst du das auch, dass du total
das habe ich auch tatsächlich.
Im Dunkeln stehst? Und
ja, das habe ich auch tatsächlich, aber eher selten, weil ich bin auch sehr strukturiert. Ich habe eine Idee und dann tüftel ich so lange, bis es steht. Und gerade jetzt ist es so, also ich habe anfangs auf Nessel und auf Leinwand gemalt, also ganz klassisch. Und dann bin ich das war eigentlich ein Zufall, bin ich auf das Malen auf Aluminiumblechen gekommen. Das sind jetzt die neuesten Arbeiten. Und das war dann auch so ein Verzweifeln und Probieren, wie kriege ich das denn hin, dass dann die Farbe drauf hält. Ich lasse auch ganze Partien Aluminium stehen. Weil diese Reflexion ja das Spannende ist auch. Das Bild verändert sich im Raum total, je nachdem, wo man steht, je nachdem, wie der Lichteinfall ist, ist es ein völlig anderes Bild. Also die Person und die Reflexion ist immer dieselbe, aber die Stimmung ändert sich. Und das finde ich so spannend und das war gar nicht so einfach hinzukriegen, dass es dann so auf diesem Bild steht und dass das Aluminium bleibt.
Also du bist auch Handwerkerin.
Ja, schon, so ein bisschen. Ja, ich bin auch Handwerkerin. Ja.
Also du musst es umsetzen in dem Material, in dem du arbeitest. Und dazu musst du auch nicht nur kreativ im Kopf sein, sondern du musst auch ein Geschick haben. Und du musst dich auch da reinfuchsen in dieses Thema, weil du kannst ja wahrscheinlich niemanden fragen, wie geht das? Du musst es ausprobieren dann.
Ja, das stimmt. Und so die ersten Anläufe, da dachte ich auch nur so, oh nee, das funktioniert ja alles gar nicht und überhaupt nicht und so. Das ist dann schon, ich versuche dann immer weiter und dann irgendwann funktioniert es auch.
Und du machst ja viele Ausstellungen. Wie reagieren so die Leute, die zu deinen Ausstellungen kommen? Haben die Fragen an dich? Was möchten die wissen? Oder lassen die das eher so auf sich wirken und jeder nimmt das für sich heraus, was er...
Ja, teils. Also was ich schade finde, ist tatsächlich, dass Leute oder die Besucher oft nicht kommen und mich fragen. Das finde ich schade. Und ich habe jetzt so das Künstlergespräch auch für mich entdeckt, weil dann, ich hatte jetzt so zwei interessante Künstlergespräche, in denen ich mit befragt worden bin. Und dann in der Gruppe wiederum traut man sich doch eher, den Künstler zu fragen, als alleine, wenn eine Ausstellung zu eröffnen ist.
Die aber Angst vor der Kunst dann? Ja. Oder die Angst, eine doofe Frage zu stellen?
Ich denke mal, es ist die Angst, eine doofe Frage.
Aber gibt es denn dumme Fragen überhaupt?
Nein, gibt es nicht.
Gibt es nicht?
Nee, gibt es nicht.
Finde ich auch.
Also ich finde es auch total interessant. Und jeder nimmt es ja anders wahr. Ich habe ja teilweise Arbeiten gehabt, wo eine Frau und ein Schwan ist. Bei uns, ne, aus unserem Kulturkreis würde man diese Situation anders wahrnehmen, als zum Beispiel aus einem Kulturkreis, der aus dem arabischen Raum ist. Und da kriege ich natürlich andere Fragen. Und das ist auch für mich spannend, weil ich dann auch was erfahre. Ich habe dann immer die Leder und den Schwan im Kopf, wie wahrscheinlich viele, die bei uns in unserem Kulturkreis unterwegs sind. Aber jemand, der völlig woanders herkommt oder aus China, der hat das ja nicht auf dem Schirm. Der fragt mich was ganz anderes, der sieht da was ganz anderes drin. Das finde ich toll. Mhm. Also ich lerne ja auch was dabei. Dann, ne?
Du bist auch eine Projektionsfläche für das, was in dem Betrachter vorgeht dann.
Ja, ja, und man kommt ja in den Austausch auch. Ne? Mhm. Also ich finde es auch immer spannend, was die Leute dann sehen. Mhm. Oder was sie fragen. Und was sie wissen
wollen. Hast du mal ein schönes Beispiel, wo du im Leben nicht daran gedacht hast, während du es gemalt hast? Und wo plötzlich, ist schwer jetzt, ne?
Also, das ist schwer, ja.
Das sind ja auch immer so Momentaufnahmen mit diesen. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Das hat, je nachdem, was für ein Bild man gerade sieht, hat ja auch viel mit der aktuellen Lebenssituation zu tun.
Auf jeden Fall.
Dann interpretiert man das ganz anders und auf einmal hat man da was Tröstendes drin, weil es so schöne Bilder sind. Oder mit dem Bedrohlichen vom Wasser, dass man das auf einmal mit einer eigenen Situation verbindet. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Dass das ganz...
Jetzt fällt mir doch was ein. Und zwar ist es so, dass ich verbinde zum Beispiel mit dem Wasser immer auch die Freiheit. Für mich ist es die Freiheit, einfach man selber sein zu dürfen, die Freiheit zu schwimmen und frei zu sein. Aber ich habe jetzt letztens mit einer Bekannten gesprochen, die meinte, für die ist das ganz, ganz furchtbar.
Mhm.
Die kann mit dieser Weite überhaupt nicht umgehen. Also für die ist das total bedrohlich. Die würde niemals ins Wasser gehen, weil die nicht weiß, was da drunten ist und so.
Mhm.
Also von daher, die einen finden es wahrscheinlich gut und die anderen denken sich so, naja, weiß man nicht. Ne? Also nur weil es für mich positiv besetzt ist, heißt ja nicht, dass es für den anderen positiv besetzt ist.
Mhm. Und welche Leute kommen in deine Ausstellung? Kannst du da so, hast du so eine Zielgruppe, die du da beobachtest, oder ist es total durchmischt?
Ich finde es total toll, weil es sind überwiegend Frauen tatsächlich, die kommen. Also, ja,
doch. Ja. Ja, das ja.
Die Arbeiten auch gut finden. Also das ja. Ist immer schön.
Also, du malst ja auch Frauen und mhm. es kommen keine Männer, die sich die Frauen angucken wollen, sondern es kommen Frauen, die sich mit Frauen beschäftigen möchten.
Also, es kommen schon auch Männer, aber das sind meistens Männer aus dem Kunst- und Kulturbereich mhm. oder Männer, die halt mitgehen.
Ach so, die Begleiter.
Die Begleiter.
Vielleicht ja. Ist Kunst ja in Zukunft viel mehr weiblich. Also Künstlerinnen waren ja lange Zeit benachteiligt und mhm. wurden total ignoriert. Ist eigentlich keine schlechte Entwicklung, wenn es mal andersrum
das
geht.
Das stimmt, das finde ich auch.
Ja.
Also damals an der Kunstakademie war es ja immer, war es ja so, dass die einzige Malereiprofessorin meine Professorin war und sonst waren es nur Männer.
Mhm.
Und das ändert sich auch gerade, das finde ich auch gut.
Mhm. Und wenn wir einmal bei der Uni wieder sind, was sagst du jungen Leuten, die auch Künstler werden wollen? Das ist ja, also als erstes hört man ja von zu Hause, lern lieber was Vernünftiges. Mhm. Das ist ja total hoffnungslos eigentlich, sich für diesen Beruf. Das ist richtig Pech, wenn man diese Leidenschaft hat, weil man muss ein Leben lang kämpfen.
Ja.
Man kommt nie an und wie ermutigst du Leute, die das... In ihrem Umfeld wird es als Hirngespinst abgetan, aber sie wissen, dass sie es wollen. Was sagst du denen, was sie machen sollen?
Das allererste, was ich sagen würde, ist, dass es wirklich ein harter Weg ist. Also mhm. es ist wirklich anstrengend und es ist auch alles sehr unsicher. Und das muss man halt wissen. Aber es gibt einem auch total viel, finde ich. Also mhm. all die Orte, an denen ich war, die Menschen, die ich kennengelernt habe, das hätte ich nie gemacht, wenn ich nicht Kunst studiert hätte. Und es ist auch eine Art von Reichtum, finde ich. Und aber man muss halt wissen, also was ich raten würde auf jeden Fall ist, klingt jetzt spießig, aber auf Lehramt zu studieren, weil man dann doch irgendwie ein Einkommen hat oder halt zu gucken, dass man sich dann doch irgendwie auch noch
ein zweites Standbein
hat. Weil mhm. alleine mit der Kunst, das ist...
Mhm.
Also... Es gibt natürlich die 2%, die dann davon leben können, aber die restlichen Leute, die mhm. müssen halt gucken, dass sie woanders die Brötchen mhm. reinholen, ne? Das Geld für die Brötchen.
Hast du Künstler, die dich besonders inspiriert haben, die dich dazu ermutigt haben? Oder hast du von zu Hause ja. aus, waren deine Eltern mit Kunst verbunden? Oder,
Ja, meine Mutter, die hat mich tatsächlich immer unterstützt. Mein Vater mhm. macht es nicht so ganz so gut. Er war der Vernünftige in der Familie. Meine Mutter fand es immer super, die hat mich sehr unterstützt.
Mhm.
Und wer mich immer inspiriert, sind meine Malerkolleginnen. Mhm. Also ich habe 2014 habe ich eine Malerinnengruppe oder Künstlerinnengruppe gegründet, Terron Vague. Und wir sind jetzt seit 10 Jahren zusammen und einfach das Gespräch mit Kollegen, nicht nur fachlich, sondern halt auch menschlich, das gibt einem echt viel. Also ich finde das Netzwerken total wichtig.
Mhm.
Und da hole ich mir auch die Kraft bei den Künstlerkollegen.
Mhm.
Weil da man auch sieht, dann läuft es bei denen gut, dann läuft es vielleicht auch nicht wieder so gut. Also man hat nicht so das Gefühl... Es geht einem alleine nur so mit seinen Sorgen und Ängsten und Schwierigkeiten.
Mhm. Finde ich schön, dass du genau das als Beispiel nimmst, weil man ja jetzt auch ein bisschen in diese Drucksituation, die jeder hat, auf diesem Markt irgendwie zu überleben mhm. als Künstler, könnte ja auch dazu führen, dass man Konkurrenzdenken hat und sich gegenseitig ausstechen will, damit man überlebt in diesem Haifischbecken. Mhm. Und jetzt sagst du genau das Gegenteil, dass das die schöne Inspiration ist. Das finde ich toll.
Ja, weil das kann man natürlich so sehen, aber ich denke dann auch immer so wie meine Kolleginnen arbeiten, so arbeite ich nicht. Die Leute, die sich für die Arbeit meiner Kollegin interessieren, interessieren sich unbedingt nicht für meine. Mhm. Aber man kann das alles verknüpfen und so Synergien halt erschaffen. Wir machen dann auch gemeinsam Ausstellungen und das zieht natürlich auch viel mehr Menschen, als wenn ich eine Einzelausstellung machen würde. Und vielleicht ist dann doch der eine oder andere dabei, der halt dann sich doch meine Arbeiten anguckt, obwohl er wegen den Arbeiten von jemand anderem gekommen ist. Und das finde ich immer sehr gut.
Also es geht schon darum, dass du jemanden findest, der deine Kunst auch ausstellt, dass du stattfindest in der Öffentlichkeit.
Ja, sehr wichtig. Also es ist einfach wichtig, wahrgenommen zu werden und es ist einfach auch wichtig, weiterzuarbeiten. Und,
wie wird man auf dich aufmerksam, wenn man eine Ausstellung plant, wenn man dich nicht kennt? Also wo findest du statt, dass du entdeckt wirst?
Ja, das mit dem Entdecken ist immer so eine Illusion. Ne? Man muss ganz viel dafür tun, dass man die Ausstellung hat.
Du musst dich definitiv sichtbar machen.
Sichtbar machen und dann auch Kontakte knüpfen, Leute ansprechen. Es ist in seltensten Fällen so, dass jemand kommt und sagt, ich mache eine Ausstellung mit dir. Meistens ist es so, dass man dann doch, also es gibt in Düsseldorf die offenen Ateliers, die Kunstpunkte. Da ist mir auch schon mal passiert, dass jemand kam und sagte, okay, ich stelle dich aus. Aber meistens kümmert man sich selber drum.
Also das heißt, du musst auch ein bisschen Selbstakquise betreiben und Selbstmarketing, Management und all diese ganzen Sachen. Das lernst du aber nicht in deinem Studium, das musst du dir selber beibringen.
Ja, das ist so. Und das würde ich dann auch eben jungen Künstlern oder Leuten, die dann überlegen, Künstler zu werden, sagen. Es ist eben nicht dieses im Atelier sitzen, im Elfenbeinturm sitzen, seine Arbeit zu machen, sondern muss auch echt viel Arbeit in die Vermarktung stecken.
Und das ist doch eine Überwindung, oder? Dass man
man lernt es, ne? Also am Anfang fiel mir das auch immer sehr schwer. Ich bin ja nicht so, aber so peu à peu kriegt man das so mit. Weil wenn man es nicht macht, dann kann man auch aufhören, weil wenn kurz nicht gesehen wird, das...
Und es ist ja kein Hobby, sondern es ist ein Beruf. Und das ist auch wieder ein großer Unterschied.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und auf jeden Fall, es ist wichtig, also mir ist es wichtig, von Nicht-Künstlern wahrgenommen zu werden, mir ist es aber auch wichtig, von Künstlern wahrgenommen zu werden. Die Gespräche sind dann wiederum andere.
Wie unterscheiden die sich?
Ja, gut, es kommt immer drauf an. Es ist auch eher, die einen sind eher fachlicher als die anderen. Also,
wie du das gemacht hast, dann geht es detaillierter zu, wie du diese Arbeit gemacht hast, mit welchen Materialien du arbeitest oder so diese fachlichen Themen.
Dann. Ja, eher das, ja.
Und der Kunstempfänger, nenne ich ihn jetzt mal, der beschäftigt sich eher damit, was es mit ihm macht, was er sich da anguckt.
Ja, was es auslöst in einem. Ne?
Und jetzt sind wir auch schon an dem Punkt, wo ich dann eben die Frage stelle, ist Kunst überhaupt noch wichtig? Wir können uns so viel angucken, wir werden berieselt und also meine Antwort kenne ich, deine Antwort kenne ich auch, wenn jetzt mal jemand provozierend fragen würde, brauchen wir das überhaupt noch alles? Wir haben die KI, wir haben Netflix, wir können uns so viel ablenken. Was bleibt von der Kunst jetzt in dieser modernen Zeit, in Zukunft, was bleibt davon oder bleibt Kunst überhaupt?
Also was ich glaube, was ich schwierig finde heutzutage, ist, dass alles, was wir eben diese ständige Berieselung, von der du sprichst, das ist ja alles, letzten Endes ist es ein Konsum. Es hat damit zu tun, dass man sich diese Dinge anschaut und man zahlt ja was dafür. Eigentlich ist es Kapitalismus und Kunst. Natürlich kann man Bilder kaufen, aber Kunst ist ja auch noch mehr. Es ist... die Auseinandersetzung mit dem anderen und mit sich selber nicht so zweckgebunden. Ich weiß nicht, wie ich das sonst so ausdrücken soll. Also
es ist auf einer ganz anderen Ebene. Und diese Ebene, die ist wichtig und macht uns auch aus. Man als Mensch. Ich glaube, dass man sich verstanden fühlt, dass man über Dinge nachdenkt, über die man vorher noch nicht nachgedacht hat. Das ist eine ganz andere Ebene.
Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich das immer so schade, dass viele oder der Eindruck oft entsteht, Kunst wäre elitär. Das ist nämlich überhaupt nicht. Natürlich, man muss jetzt vielleicht einen Zugang finden, aber man kann da einen Zugang finden. Und das ist überhaupt nicht, wenn ich eine Arbeit betrachte, muss ich halt diesen ganzen Kanon der Komposition oder muss ich nicht haben. Kann ich mir aneignen, wenn ich das möchte, aber ich muss es halt nicht. Ne? Also ich kann da einfach auf dieses Bild zugehen und gucken und sagen, ja, was ist da drauf, was macht das mit mir, sehe ich da irgendwas, sehe ich da nichts.
Ich glaube, das mit dem Elitär hat auch was damit zu tun. Erstmal findet es in ganz anderen Räumen statt, die ein Mensch erstmal aufsuchen muss. Die erste Hemmschwelle ist, eine Ausstellung überhaupt zu besuchen. Das sind meistens immer, ist nicht im Alltäglichen. Es ist vielleicht leichter ins Kino zu gehen, als in eine Kunstausstellung zu gehen. Dann die Sprache, viele Artikel über die Kunst, die sind so hochtrabend formuliert und die Reden, die gehalten werden, das klingt alles so mit vielen Fremdwörtern gespickt, so befremdlich, dass man Angst hat zu sagen, ich habe es überhaupt nicht verstanden, ich finde es trotzdem schön oder so. Man denkt, man muss jetzt was Kluges sagen, das hast du ja eben auch gesagt, dass manche Leute denken, ich muss jetzt was Kluges sagen, aber die Freiheit, für die Kunst eigentlich kämpft, findet dann eben nicht statt, indem die Breite der Gesellschaft mit angesprochen wird. Da ist immer so dieses intellektuell behaftet, dass man, also das ist so ein Klischee, aber manchmal ist es wirklich so.
Ja, manchmal ist es wirklich so, das stimmt. Das ist wahr, aber nicht unbedingt immer. Also...
Aber das fände ich schön, wenn Kunst so in den Alltag reinkommt. Und
ja.
Weil ich glaube, dass in diesen geschlossenen Zirkeln, dann feiern sich die Leute gegenseitig und du willst, glaube ich, was ganz anderes. Also,
ja, ich finde das schrecklich, glaube ich. Ich will schon auch wahrgenommen werden von anderen Menschen als nur denen, die sich nur mit Kunst beschäftigen. Ich weiß gar nicht, ob es so viele gibt, die das nur tun oder in der Position sind, dass sie das tun können oder dürfen. Aber ich finde, es ist so wie gutes Essen oder ein schöner Raum oder eine schöne... Also es ist... Ist so eine Lebenskunst auch. Das gehört dazu, finde ich, so wie Musik auch. Es gehört einfach zum Leben und es macht einem auch das Leben schöner und leichter und angenehmer.
Oder hilft einem, das Leben zu verstehen oder auch vielleicht Ablenkung vom Leben mal zu haben für einen kurzen Moment.
Ja, oder aus seinem eigenen Gefüge mal rauszukommen. Das ist auch total wichtig, finde ich, dass man nicht immer nur in seinen Strukturen immer vor sich hin rödelt und macht und tut, sondern dass man auch mal vielleicht mal was anderes sieht oder sich mal eine andere Frage stellt als sonst im Leben. Ist doch auch mal. Das ist ja dann auch die Freiheit, in andere Räume zu gehen, also Gedankenräume oder.
Ja, ich finde zum Beispiel, wenn du hast so ein paar Bilder auf deinem Instagram-Account gepostet, auch wo du am Wasser entlang gehst und dann plötzlich hast du so ein bisschen, da ist die Idee entstanden für dieses Bild. Und das fand ich auch interessant, das inspiriert total, dass man einfach auch mal irgendwo steht und das ganz intensiv beobachtet, um vielleicht für sich selber, man muss ja nicht direkt ein Bild malen, jeder bekommt andere Ideen, aber dass man einfach mal irgendwo innehält und sich etwas genau anguckt. Und nicht überall vorbeirast. So.
Ja, das ist ja, das geht so verloren, hat man das Gefühl. Ne? Dadurch, dass eben auch durch diese sozialen Medien und dann dieses schnell, schnell, wisch, wisch, alles ist schnell weg, dass Leute so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Das finde ich total schade, dass man sich mal die Zeit nimmt, sich hinzustellen und sich mal so ein Wasser anzugucken oder eine Wiese oder was auch immer, ne? Was einen interessiert.
Ja.
Und das tun leider, oder man hat halt die Zeit nicht, oder man denkt, man hätte die Zeit nicht. Und das ist schade.
Und wenn sich jetzt nach unserem heutigen Gespräch jemand für deine Kunst interessiert, wo ist denn deine nächste Ausstellung? Wo kann man deine nächsten Ausstellungen nachlesen, wo die sind?
Sehr gerne auf meiner Homepage. Oder die nächste Ausstellung ist jetzt, ich bin auch Mitglied im Künstlerverein Malkasten und in Düsseldorf und die machen einmal im Jahr das kleine Format. Und da reichen alle Künstler, Kollegen kleine Formate ein und da bin ich auch mit dabei.
Ja.
Und die kann man dann auch käuflich erwerben für nicht ganz so, ja, nicht ganz so viel Geld.
Mhm. Ja.
Ja.
Okay. Ja, gut. Dann werden wir natürlich Homepage, Instagram und so nochmal hier auf dem Artist Live Podcast hinterlegen, damit man sich da auch nochmal deine Bilder angucken kann. Und vielleicht fühlt sich ein oder andere sich inspiriert, sich auch mal für die Kunst zu interessieren, grundsätzlich und für deine Kunst natürlich auch. Und die Kreativität bei sich selbst zu entdecken und mal innezuhalten und den Blickwinkel zu verändern. Das ja. In der Vorweihnachtszeit passt das sogar.
Das stimmt.
Danke für das Gespräch, Katharina.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.